Das Gewitter brach los, sobald das Abendlicht gewichen war. Julian war hochzufrieden. Der Donner wird jedes Geräusch übertönen, das wir verursachen, und der Regen macht uns so gut wie unsichtbar. Es war alles genauestens abgesprochen, und Julians Ritter und Knappe hatten mächtig gestaunt, als sie feststellten, wie akribisch Julian ihre Flucht geplant und vorbereitet hatte. Den Nachmittag hatten sie damit verbracht, die Bettlaken nach seinen Anweisungen in Streifen zu reißen, zu flechten und zu verknoten, während Julian mit einem Speisemesser die letzten seiner kleinen Schnitzereien fertigstellte. Lucas stand am Fenster und spähte angestrengt in das Wechselspiel aus Blitzen und Finsternis hinaus. »Die Wachen sind verschwunden. Dann nichts wie los«, sagte Julian. Während zahlloser Nachtwachen hatte er herausgefunden, dass zwei Posten auf den Ecktürmen des St. Thomas Tower standen. Sie rührten sich nicht von der Stelle bis auf ein paar Minuten etwa eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit. Dann kam ein Boot. Sie verließen ihren Posten, um im Innern des Gebäudes die Winde zu betätigen, die das Fallgitter im Wasser öffnete, warteten, bis das Boot hindurch war und ließen das Gitter wieder herunter. Julian wusste nicht, wer an Bord dieses Bootes war, aber er erinnerte sich, dass Margrit ihm einmal erzählt hatte, der Constable des Tower habe eine adlige Geliebte, die er nachts in die Festung schmuggelte. Offenbar war dies ein wahres Gerücht. Sie hatten das Ende des Seils an eine ausgebrannte Fackel geknotet. Julian lehnte sich damit aus dem Fenster, ließ das Seil einige Male hin und her schwingen und dann warf er es zum Wehrgang hinüber. Der provisorische Haken flog zwischen zwei der Zinnen über die Mauer und als Julian am Seil zog, spürte er Widerstand. Er zog fester. Es hielt. Er reichte Lucas das Seil. »Gott beschütze dich. Uns alle«, antwortete Lucas, zwängte sich auf die Fensterbank, packte das Seil und sprang. Im Licht des nächsten Blitzes sah Julian ihn hart gegen die Mauer prallen, aber dann kletterte Lucas geschickt zur Begrenzung hinauf. Sofort warf er das Seil zurück, das Julian auffing. Auch Mortimer kam mühelos hinüber. Als das Seil zum zweiten Mal zurückkam, sah Julian sich noch einmal kurz um. Er vergewisserte sich, dass der hölzerne Keil unter der Tür steckte, den er ebenfalls gefertigt hatte, und der verhindern sollte, dass irgendwer ihre Flucht bemerkte, ehe sie über alle Berge waren. Dann stieß er sich ab und folgte Lucas und Mortimer zum St. Thomas Tower hinüber. Sie zogen ihr Kletterseil ein und liefen geduckt zum östlichen der beiden Ecktürme. Hagel vermischte sich mit dem prasselnden Regen, und als Julian vom Turm auf das schäumende Wasser des Flusses jenseits des Tower-Kais blickte, fiel ihm die Nacht in Windsor ein, als Richard of York ihn um ein Haar von einem Turm wie diesem gestoßen hätte und der Mann, der jetzt König von England war, ihm das Leben gerettet hatte. Das erste von drei Malen. »Ich werde trotzdem nicht rasten, bis der Earl of Richmond dir deine erbeutete Krone entreißt, Edward of March«, murmelte er. Dann klemmte er den stabilen Fackelstock wieder zwischen zwei der Zinnen und ließ das gekonnt geknotete Bettlakenseil zum Wasser hinfallen. Er spähte über die Mauer und wartete den nächsten Blitz ab. »Es reicht nicht bis unten. 4-5 Yards müssen wir springen.« Lucas nickte, packte das Seil und kletterte über die Mauerkrone. Er hatte noch kein Drittel der Strecke hinter sich gebracht, als er plötzlich den Halt verlor und mit einem Schrei ins Wasser stürzte. »O Jesus Christus, erbarme dich«, keuchte Julian. Seite an Seite mit seinem Knappen beugte er sich über die Mauer und versuchte zu erkennen, ob unten ein Kopf auftauchte. Aber die Blitze waren zu kurz, um die schäumende Wasseroberfläche abzusuchen. »Los, Mortimer«, drängte Julian. »Und halt dich besser fest als Durham.« »Ja, Sir.« Es klang kleinlaut, und der Junge rührte sich nicht. »Vorwärts«, befahl Julian unwirsch. »Du wirst sehen.« Er brach ab, als eine schwere Hand auf seine Schulter fiel. »Wo soll's denn hingehen, Warringham, du lenkestrianischer Hurensohn?« Julian drehte sich um. Hagel klimperte auf dem Helm des Wachsoldaten, und er blinzelte emsig gegen den Regen an. Julian sah das flackernde Licht eines Blitzes auf der gezückten Klinge. Er hob die rechte Faust, in der er einen Gegenstand hielt, der sein Dasein als hölzerner Suppenlöffel begonnen hatte und inzwischen aussah wie ein Spielzeugpfeil, harmlos. Doch der Schein trug. Julians Waffe war mörderisch spitz und er rammte sie dem Wachsoldaten ins linke Auge. Der Mann ließ sein Schwert fallen, schlug die Hände vors Gesicht, stieß ein Jaulen aus und brach in die Knie. Ehe er nochmals schreien konnte, riss Mortimer ihm den Helm vom Kopf und Julian trat ihm gegen die Schläfe, sodass er das Bewusstsein verlor. Dann nickte Julian seinem Knappen zu. »Nichts wie runter, Junge! Ehe die zweite Wache herüberkommt!« Mortimer nickte und schwang sich über die Mauer. Julian kauerte sich in den Schatten der Brüstung und betete. Er wagte nicht, Mortimer nachzuschauen, denn er wusste, dass auf dem gegenüberliegenden Eckturm die zweite Wache stand. Als er schätzte, dass sein Knappe angekommen sein musste, spähte er vorsichtig in die Tiefe. Er wartete einen Blitz ab, einen zweiten. Nichts zu sehen. Fluchend schwang er sich auf die Mauer, packte das Bettlaken und begann hinabzuklettern, die Füße gegen die nasse Mauer gestemmt. Er erreichte das Wasser unbeschadet. Es war unerwartet kalt und es stank nach allem Unrat Londons. Julian verzog angewidert das Gesicht, schwamm ein paar Züge auf den Kai zu und plötzlich tauchte neben ihm ein Kopf auf. Arme planschten und ruderten panisch im Wasser. Julian packte einen davon und hörte ein ersticktes Husten. Im Licht des nächsten Blitzes erkannte er seinen Knappen. »My Lord«, keuchte er, ehe ihn erneut Husten schüttelte. Julian riss ihn herum, griff unter seinen Achseln hindurch und nahm seinen Unterarm mit beiden Händen. »Warum zum Henker hast du mir nicht gesagt, dass du nicht schwimmen kannst, du Schwachkopf?« schimpfte er, während er auf die Kaimauer zuhielt. »Weil ihr dann niemals gegangen wärt.« Julian war sprachlos. Dieser Bengel hatte dem Tod ins Auge geblickt, um die Flucht seines Herrn nicht zu gefährden. Was für ein Heldenmut. »Was hab ich verbrochen, dass ich mit Knappen geschlagen bin, die nicht schwimmen können?« knurrte er. »Ich hoffe, ihr könnt mir vergeben, My Lord. Das überlege ich mir noch. Wo ist Durham?«
»Hier, My Lord.«
Lukes Stimme hallte merkwürdig. Er musste die Öffnung des Tunnels gefunden haben. »Sag was, damit ich dich finde«, rief Julian. Es war fast unmöglich, sich über das Tosen des Unwetters hinweg verständlich zu machen, und die Wellen des Wassers schwappten über ihn hinweg. Aber er war dankbar für das Wetter. Niemand würde sie von oben sehen oder hören.
»Die Novizin von Blois war ein geiles Luder, war mir immer gewogen, wie auch meinem Bruder. Nacht um Nacht haben wir sie geritten, hatte sie doch so prachtvolle...«
Julian brach in hilfloses Gelächter aus. Lukas schmetterte die zotige Ballade mit mehr Stimmgewalt als Sangeskunst aus der Tunnelöffnung.
»Hör auf, um Himmels Willen!«
schalt Julian, als er ihn endlich erreichte. Lukas verstummte folgsam, sagte dann aber,
»Es hat noch ungefähr 5 weitere Strophen. Ein andermal. Ich dachte, du wärst ertrunken. Das dachte ich auch.«
Dann ruckte Lukas den Daumen zur Tunnelöffnung.
»Es ist Ebbe, My Lord. Wir müssen nicht tauchen. Gott sei gepriesen.«
»Und was machen wir, wenn wir durch den Tunnel sind?«
fragte Lukas.
»Ich fürchte, es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als ein Boot zu stehlen«, antwortete Julian.
»Also dann!«